So, grüß Gott miteinander, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir wieder miteinander denken und arbeiten wollen. Das ist ja ein großes Angebot in der Hochschule im Moment. Nicht? Also es läuft ja dieses Symposium da, oder Kongress über die Religionen. Und am Abend Kardinal Lehmann daran spricht und Pateraner. Jetzt fangen wir halt mit unserer Sache an. Der Text, der da zugrunde liegt, den hat ja Frau Scholz liebenswürdigerweise da wieder gescannt und eingeteilt. Den gibt es für 8 Euro, bei ihr, wer das möchte, also dieses Buch, was dazu, ach, haben Sie schon gesagt eben gerade. Ah, ja. Wenn wir schon... Ach so. Dann wollte ich noch was anderes verteilen. Es gibt also, nachdem das ja zuerst so aussah, als gäbe es das nicht mehr, gibt es noch ein Wochenende mit mir Schmerz der Schönheit, schöner Schmerz im Gedenken an Simone Weil, 26. bis 28. Juni in der Abtei Beltenburg. Da kann ich ja auch welche durchgehen lassen. Wen das interessiert, der kann sich eins nehmen und sonst gibt man es einfach weiter. Wenn Sie online lesen oder so. Das muss auch eins werden. Ja. Und dann ist noch was Drittes. Von mir gibt es also ein neues Buch. Ich wollte es Ihnen einfach nur zeigen, weil es das auch oben gibt. Das heißt Person und Glaube. Ich gebe es auch durch, wo man so reingucken kann, was da drin ist. Denn natürlich ist es ja nichts umstürzend Neues. Wie ich immer gesagt habe, die Wahrheit wartet ja nicht also auf den Splitter irgendwann, sondern es versammelt sich so, dass Sie reingucken, was da drin ist. Das kostet oben bei der Frau Jägert 10 statt 13. Das sind also Person und Glaube der Wahrheit gewürdigt. Auch das gebe ich einfach durch, dass Sie schauen können, was da drin ist, falls es jemand interessiert. Das ist das, was von mir zu sagen ist. Dann gibt es ja noch Technisches, was zu sagen. Ah ja, es gibt ja immer jemand, der Examina, also einen Schein braucht oder so. Der muss sich dann rechtzeitig, da weiß ich jetzt die Daten nicht auswendig, eben anmelden bei der Frau Jakobik, glaube ich, nicht zu irgendwelchen Terminen, dass er oder sie da geprüft werden will. Und das machen wir dann meistens im Anschluss an die letzte Vorlesung. Ich denke, das ist dann im Juli, glaube ich, oder Juni, aber da kann man dann reden und da kann, wer das will, der sollte ja auch zunächst mit mir reden, dass wir da den Stoff ausmachen, was dann da in Frage kommt oder so. Das ist es. Sonst wüsste ich da von mir aus nichts zu sagen. Unser Thema heißt Leben als Mitsein, Kommunikation trinitarisch. In dem kommentierten Vorlesungsverzeichnis habe ich dazu geschrieben, dass es ja in Ost und West und in Leben und Denken so eine große Sehnsucht nach dem Einen gibt, nach dem Unum, unter Abwertung der Vielheit bis hin zu deren Leugnung, was in meinen Augen damit zusammenhängt, dass Vielheit eben Differenz bedeutet und Differenzen sind schmerzlich, die führen zu Begrenzung, zu Einschränkung, sodass deswegen das nicht gewünscht wird. Auf der anderen Seite verstehen sich ja die Zeitgenossen zunehmend als Individuen, griechisch Atome. Dann liegt dann da die Autonomie zugrunde. Denken Sie bis in die Diskussion hinein über die Patientenverfügung und dergleichen, wie das aussehen soll, dass man sagt, ich muss doch über mich bestimmen können. Eigentlich die Zeit, die Frage ist, ob das so ist, ob Autonomie wirklich die Grundbestimmung des Subjekts sein muss. Und erst recht, wenn man dann Autonomie immer gleich nochmal als Autarkie versteht. Autarkie heißt Selbstgenügsamkeit, dass man also über sich selbst bestimmen kann. Das steckt von vornherein bei den Griechen und bei dieser Idee der Freiheit drinnen, weswegen dann das eigentliche Subjekt der Freiheit bei den Griechen ja auch die Polis ist. Der Einzelne ist nicht autark, auch der Oikos noch nicht, also die Großfamilie, der Haushalt, sondern wirklich autark ist eigentlich erst die Polis im Zusammenspiel von Stadt und Land, wo das dann zusammenreicht. Und da kann man sich fragen, ist das wirklich die Grundbestimmung von Freiheit und ist nicht der letzte Grund, warum man was gegen die Vielheit hat, gerade dieses, dass eben, wenn es Vielheit gibt, es nicht bloß meine Gesetzlichkeit gibt und nicht mein mir genügen, dass das dort drin steckt. Die Antwort, meine ich, christlichen Denkens auf diese Aporie, dass also der Einzelne für sich eins sein will und andererseits aber auch das Eins will, die scheint mir in dem Miteins zu liegen. Also ich bin schon für das Eins, aber nicht für das einfache Eins, sondern für das Miteins, das Eins vor jemand und mit, also das Eins indifferent. Indifferenz, der Mensch mit dem Menschen, der Mensch mit der Natur, der Mensch gegenüber Gott bis hin zu Gott selber, wo man eigentlich schon prinzipiell sagen müsste, das hat schon eine Rolle gespielt, zum Beispiel bei dem Weg von C.S. Lewis aus seinem Pantheismus zum Christentum, dass er sagt, schon das Selbstbewusstsein kann es eigentlich nur geben in Absetzung von einem Nicht-Selbst. Wie kann ich von mir wissen im Selbst und Selbstwirksam, ohne es nicht zu einem Gegenüber zu haben? An sich war dieser Gedanke ja auch wach bei diesen Leuten der schlechthinigen Einheit, beim Plotin oder so, dass das Unum selber weder weiß, noch denkt, noch sonst was tut. Kann ja auch nicht gehen. Sodass, wenn ich also einerseits das Absolute als Selbstbewusstsein und Selbstbezug denken will, ich entweder denken muss, es muss schaffen, eine Schöpfung sich gegenübersetzen, so entwirft das ja Hegel, dass er sagt, Gott ohne die Welt ist nicht Gott, oder er muss in sich eben schon die Andersheit haben und den Bezug auf sich. Er muss auf irgendeine geheimnisvolle Weise in sich selber schon sowas sein wie ein Mit-Eins. Weil, entweder ist er darauf angewiesen, sich also von einem Geschöpf abzugrenzen, oder es gibt diese Abgrenzung der, innerhalb des einen Bewusstseins und der Göttlichkeit in ihm selbst. Ich meine, dass sich so ein Gedanke einfach aufdrängt, wenn man das durchüberlegt und auf diesem Weg ist, hat Lewis seine diese Zwischenphase, nachdem er so von seinem kruden Materialismus und Atheismus weg war und dann zunächst mal jahrelang dann einen solchen idealistischen und hegelianisierenden Pantheismus vertreten hat, das nochmal überwunden oder gesagt hat, das kann es nicht sein. Dann wäre ja das, der absolute Geist nicht seiner selbst bewusst. Und das geht natürlich nicht, dass der so unter unserem Niveau wäre, dass man das einführen muss. Und den Gedanken haben wir schon öfter berührt, dass auch Spemann so sagt, einfach auch vom Personendenken her, Person ist mit anderen Personen für andere Personen. Entweder ich denke pantheistisch die Notwendigkeit von Schöpfung oder ich denke so etwas wie eine Vielheit in Gott selber. Darauf werden wir dann ja kommen wollen, so fangen wir aber nicht an, sondern wir fangen an mit dem Thema heute, ist es der Agnostizismus. Der, ja, vielleicht zu den verbreitetsten Dingen gehört, der Name ist ziemlich neu, aber dieser Gedanke zu sagen, eigentlich wir erkennen nichts, der ist uralt, das ist die in radikalen Form nennt man das dann Skepsis, dass man sagt, wir können überhaupt nichts erkennen, wir sind nicht sicher gegenüber der Täuschung. Erst, warum vertritt man das? Weil man eben nicht getäuscht werden will. Man stellt fest, es gibt eben diese Möglichkeit, getäuscht zu werden, und dann denkt man, man kann diese Täuschung dadurch vermeiden, dass man gar kein Urteil trifft, dass man sich gar nicht festlegt. Wenn man nichts behauptet, kann man auch nichts Falsches behaupten. Die Frage ist natürlich, ob man leben kann, ohne was zu behaupten. Man muss es ja nicht sagen, aber indem ich das eine tue statt des anderen, habe ich implizit behauptet, das eine ist besser oder wichtiger oder dringender und tunlicher als ein anderes. Das ist eine einfache Sache, das aus der Praxis in die theoretische Behauptung umzusetzen. Deswegen gehöre ich zu den Leuten, die meinen, der Grundvollzug von Geist und Freiheit sind behaupten. Das ist ja nicht selbstverständlich. Also Rahner hat angesetzt bei der Frage. Auch Koret in seiner Metaphysik setzt bei der Frage ein. Und sagt, das Erste ist, der Anfang, das ist immer so eine Frage, auch bei Hegel, wo fange ich an? Und Rahner hat gemeint, am ursprünglichsten sei die Frage. Fragen tut man erstmal und dann sucht man die Antworten, während ich meine, das anders sagen zu sollen. Ich meine schon, die Frage behauptet sich als Frage. Wenn jemand fragt, will er eben fragen und nicht behaupten. Schon mal das. Zweitens, wer eine Frage stellt, behauptet, dass diese Frage sinnvoll ist und nicht schlechterdings sinnlos. Wenn die Frage aber als sinnvoll behauptet wird, dann wird schon behauptet, dass es wenigstens einen Bereich möglicher Antwort darauf gibt. Das heißt nicht, dass es eine befriedigende Antwort geben muss. Es kann ja nur einfach heißen, dass er sagt, da gibt es keine, das wissen wir nicht oder so ähnlich. Aber wenn ich frage, wo geht's zum Bahnhof, habe ich schon Antworten ausgeschlossen, wie zum Beispiel Dreiviertel oder Orange oder irgend sowas, nicht? Also ich habe damit eigentlich schon Abgrenzungen getroffen. Ich habe natürlich behauptet, dass es einen Bahnhof gibt und dass es die Bahn gibt. Und also eine Unmenge, die an Behauptungen schon drinstecken. Und darum möchte ich dafür plädieren, zu sagen, der Grundvollzug geistiger und freiheitlicher Vollzüge ist die Behauptung. Mit all den Implikationen, die das hat, wo eben gegen, aufgrund dieser Implikationen oder aus Furcht vor denen, wir die Leute haben, die sagen, man behauptet besser nichts. Aber wer nichts behauptet, der muss ja wenigstens behaupten, dass er nichts behauptet, also zumindest, wenn man ihn fragt, nicht? Es ist wirklich fatal, dass man dem nicht auskommt. Deswegen hat Sartre ja gesagt, wir sind zur Freiheit verdammt, condamné, verurteilt. Ob man dann sagen kann, man ist dazu begabt und berufen, wie ich eher sagen würde, oder verdammt, das ist schon eine zweite Entscheidung. Aber dass man hier dem nicht auskommt und dass dann schon darüber nachzudenken wäre, soll ich dieses Nicht-Auskommen jetzt Unfreiheit nennen oder die Wurzel von Freiheit? Dann würde ja Freiheit ganz anders gedacht, dann stünde in deren Zentrum gar nicht das Wählen. Und dann wäre die Freiheit auch nicht in erster Linie für die Wahl da. Das müsste man dann sehen. Jedenfalls, aufgrund dieser Situation, dass die Leute sagen, ja, wie soll denn das überhaupt gehen mit der Wahrheit und überhaupt so, hat man also diesen Punkt, ich halte mich am besten zurück mit Urteilen, Epoche, nennen das dann die Alten, diese Zurückhaltung, ich treffe kein Urteil. Und dann gibt es in der Neuzeit erst 1869 diesen neuen Namen Agnostizismus, der wieder, ja, da drin steht im Text, der Thomas Henry Huxley eingeführt hat in dieser Metaphysical Society. Allerdings auf ironische Weise, weil eben Huxley, gut Englisch, also gegen alle Ismen war. Und dann hat er eben so lustigerweise diesen Namen Agnostizismus gebildet von Agnoein, nicht wissen. Und führt das dann dort ein, nachdem diese Ismen in der Form ja so dann ihrerseits negativ geworden sind. Früher hat man das unterschieden, hat gesagt, ich verwende in einem positiven Sinn den Ismus und dann kann ich noch den Izismus verwenden für das andere. Also nicht, dass ich das noch hineintue, über Agnostizismus, ne? Dass ich dann nochmal Scientismus, da ist es auch ohne, ja, Physizismus ist auch wieder nicht. Also dass man versucht, das nochmal einmal mehr zu steigern. Womit er jetzt sagen will, wir bleiben prinzipiell offen gegenüber allen möglichen, gegenüber, ja, jetzt nicht allen möglichen Positionen, sondern allen möglichen Positionen, die die Metaphysik betreffen und die Welt im Ganzen. Ist kein Skeptiker. Ich glaube, wir können schon Sachen hier erkennen. Aber eben nur hier in unserer Welt. Das spricht übrigens schon Thomas von Aquin an in seinen Questiones de Veritate, wenn er dort sagt, vom Aristoteles her, alles geht los mit der Conversio ad Phantasmata, die Hinwendung zu den Sinnesdaten und zu den Bildern, die uns dort begegnen, dass er sich den Eimer macht, das kann doch nicht sein, sagt er, wir können doch von Gott reden und von den Engeln und für die gibt es keine Phantasmata, also muss es doch irgendwie gehen. Also er nimmt da eigentlich diese Anfrage, kann es auf seine Weise schon vorweg und versucht dann darauf zu antworten. Die Antwort läuft halt in der Richtung, dass man zwar bei den Sinnesdaten anfängt, aber dass man dann in der Weise des Schließens und des Urteilens weiterkommt. Kommt deswegen nicht weiter, weil er das Urteil ja nur als die Zusammensetzung von Subjekt und Prädikat denkt. Er hat also dieses Muster der Anschauung immer. Nicht, dass ich ein Urteil machen kann aufgrund der Anschauung. Das ist ein Unterschied. Ob ich sagen kann, ich sehe etwas und kann dann darüber nachdenken und komme dann weiter. Oder ob ich sage, ich strukturiere eigentlich nur das Hiesige und bleibe auf dieser Ebene der Anschauung stehen. Also erkennen als schauen, das drängt sich halt uns so auf, weil das unser deutlichster Sinn ist. Ich glaube, wir alle denken erstmal, wenn man so denkt, an ein Muster von Erkennen, dass man erstmal ans Sehen denkt. Wenn für diese Tradition ganz wichtig ist zu sagen, nein, hier gehört das Urteil hinein. Ja, und bei Urteil sind wir schon wieder bei meinem Behaupten. Ich sage nämlich, das Gras ist grün. Ich nehme nicht bloß Gras und Grün zusammen und benutze das Ist nur als Copula, dass ich die zusammenbinde, sondern ich behaupte ja zugleich, das Gras ist grün. Das ist der Punkt, auf dem mir ankommt. Oder ich behaupte, dass man es nicht behaupten sollte oder nicht könnte oder dass man das offen lassen muss. So. Aber dem ist ja nicht auszukommen. Also, metaphysische Einsichten, das heißt solche über die Welt im Ganzen und ihren eigentlichen Sinn, das geht nicht. Und das, dann nennt der Huxley Gnostiker eben die Metaphysiker, und die Metaphysik, die erste Philosophie, sind die, die fragen nach dem, was ist und nach dem, was ist, ist. Wie ich sage, ich finde, das ist die kürzeste Bestimmung von Metaphysik oder Philosophie. Die fragen nach allem, was ist, und das, was ist, ist. Deswegen gibt es ja das Märchen vom Dr. Allwissend bei den Brüdern Grimm. Das ist natürlich eine Philosophenparodie. Es sind ja nicht alles Märchen bei den Märchen der Brüder Grimm. Da gibt es Legenden und Schwänke oder so. Und da gibt es eben auch diesen Dr. Allwissend, das in dem Sinne auch kein Märchen ist, sondern irgendwie über einen Schellingianer gemacht worden ist. In diesem formalen Sinn, im allgemeinen strukturellen Sinn, behauptet Philosophie tatsächlich, sie wüsste alles. Oder von allem. Man muss also wissen, was ist und was ist, ist. In diesem allgemeinen Sinn. Und dann kann man das auseinandernehmen in die Stufen. Gibt es die Ontologie, die allgemeinen Strukturen. Es gibt die Lehre von dem Gesamt dessen, was ist. Das nennt man dann Kosmologie. Lehre Kosmos vom Schmuck, nicht? Wird also Voraussetzung gemacht? So sagt das Hegel auch. Sagt, man macht eine einzige Voraussetzung. In der Welt geht es vernünftig zu. Natürlich gibt es sehr viel Unvernunft, aber dass man grundsätzlich auch da mit Vernunft dran gehen kann, das heißt, dass alles nicht schlechterdings ursprünglich chaotisch und durcheinander ist. Die Voraussetzung, sagt Hegel, ist die einzige, die man macht in der Philosophie, und die wird ja auch eingeholt, indem man dann zeigt, wie vernünftig die Dinge sind. Deswegen, sagt der Hegel, ist also das System dann die Antwort auf die gestellte Frage. Ich versuche, die Welt zu verstehen, und wenn ich einen Vorschlag mache, wie man sie verstehen kann, habe ich gezeigt, dass sie verständlich ist. Mit diesem Gedanken haben die Griechen angefangen, die Welt ist verständlich. Das ist eine ungeheure Annahme. Muss man ja nicht so machen, machen auch viele Zeitgenossen nicht, die sagen, nein, das ist alles ganz fürchterlich chaotisch und absurd. Nein, die Welt ist verständlich, und das wird besonders deutlich natürlich an der Mathematik. Und jetzt müssen Sie sich mal klar machen, was das für ein Schock für so einen rechtschaffenden griechischen, also Denker ist, wenn der dann feststellt, er kriegt es nicht hin, eine so einfache Form wie ein Quadrat in eine so einfache und schöne Form wie ein Kreis zu verwandeln, gleichen Inhalts. Die haben daran rumprobiert, jahrhundertelang, bis dann, ich glaube 1827, hat der Lindemann dann nachgewiesen, dass das nicht gehen kann. Bis dorthin haben die das immer noch probiert. Oder noch näher dran, dass man so etwas wie ein Quadrat hat und man kann nicht vernünftig das Verhältnis der Quadratseite zu der Diagonale bestimmen. Dass das nicht gelingt. Und man vorstellen, was das jetzt für jemand, dem es eigentlich darum geht, Ordnung in der Welt zu finden, was für einen Schock und für eine Bedrohung das bedeutet. Und dann überlegen Sie mal, was das jetzt für den Pythagoras bedeutet haben muss, auf einmal zu kapieren, da gibt es ja was Höheres. 3 zum Quadrat plus 4 zum Quadrat ist 5 zum Quadrat. Auf einmal geht's wieder. Dann hat er 5000 Ochsen geopfert. Und daher gab es bei den Griechen den Spruch, dass da immer die Ochsen zittern und beben, dass wieder einem irgend sowas einfallen könnte. Nein? Aber man kann von dort her verstehen, warum dem das 5000 Ochsen wert war. Dass auf einmal auf einer Stufe höher unglaublicherweise da doch wieder eine Ordnung drin steckt. Die beiden Kathetenquadrate gleich dem Hypotenusenquadrat. Dass ich also nicht stecken bleiben muss bei der Unzugänglichkeit erster Stufe, sondern dass ich eine höhere Vernunft finde. Das hat zum Beispiel Bonaventura nicht gesehen, voller Zorn auf diese Philosophen. Bei den Philosophen dachten die ja immer an Aristoteles, nicht? Und Aristoteles, weil er ja den Theologen Probleme machte mit der Leugnung des Anfangs der Welt und mit der Unsterblichkeit der individuellen Seele, schreibt dann Bonaventura an irgendeiner Stelle, diese Philosophen, dann freuen sie sich, dass sie also da die Diagonale und die Seite da aufeinander bringen können, sollen sie es doch fressen. Nicht? Sonst ist er ja so ganz lieber, frommer Mensch, nicht? Aber hier so richtig ganz scharf sagt er, das soll er sich doch haben. Nicht? Was soll das so? Weil er diesen Hintergrund gar nicht verstand, was das jetzt für eine unglaubliche Beängstigung vorher bedeutete, mit dem Chaos darin. Und dann mit diesem Durchbruch, es hat doch eine Ordnung. Und heute herrscht ja auch wieder eher Irrationalismus. Man sagt, nein, das ist nicht so, und zwar in allen Dimensionen. Das ist zum Beispiel der Hauptpunkt in meinen Augen für die Schwierigkeit des Redens zwischen Christen und Muslimen, dass es für die Muslime genauso ist. Die weigern sich einfach, solche Fragen denen weiter nachzugehen. Zum Beispiel kann man mit den jüdischen Kollegen darüber reden, wie ist das mit der Trinität? Die haben ja auch ihre Spekulationen über die Weisheit und über die Sephirot, weil die eingesehen haben, wenn ich eine Schöpfung aus nichts vertrete, kann Gott nicht bloß der Grund der Einheit des Vielen sein, so muss auch der Grund des Vielen, der Vielheit des Vielen sein. Wenn aber der Grund der Vielheit des Vielen ist, muss er irgendwie einen Zugang zur Vielheit haben und kann nicht ein simples Unum sein. Mit denen kann man das bereden. Und wenn man diese ähnliche Frage jetzt den muslimischen Kollegen stellt und sagt, wie ist es denn mit dem Koran? Nicht mit dem, also der Engel Gabriel dem Mohammed da aufs Gesicht gedrückt hat, sondern mit dem Eigentlichen, den Gott selber geschrieben hat, der weder ein Geschöpf ist noch Gott selbst. Was ist denn das, nachdem ihr da so Mordikus gegen unsere sogenannte Beigesellung anlauft? Und dann sagen die einfach, darüber können wir eben nicht sagen und denken. Deswegen hat also Benedikt schon recht gehabt, dass er eben in dieser Regensburger Rede, die er da so viel Staub aufgewirbelt hat und andererseits ja auch da noch einiges angestoßen hat, gesagt hat, das läuft eigentlich auf einen Agnostizismus und auf eine Absage an die Vernunft hinaus, wenn ich mir an der Stelle das Denken verbiete und sage, da kommt man eben gar nicht hin, wissen wir nicht. Gott zeigt sich eigentlich nicht er selber als uns, und er zeigt uns nur seinen Willen. Das wissen wir, was wir tun sollen, und das reicht auch. Und dann wissen wir, dass er allmächtig und barmherzig ist. Aber sonst muss man da ein weiteres nicht wissen und kann das auch nicht durchdenken. Und dann ist es natürlich schwierig, wie man sich dann verständigen soll. Also, schon gesagt, es geht um die Strukturen von allem, Ontologie, um das Gesamt, Kosmologie, es geht dann um die Zugänglichkeit von allem, das nannte man die Wahrheit, es geht um den Menschen, für den das alles zugänglich ist, das war die rationale Psychologie, heute nennen wir das Anthropologie, und dann gibt es nochmal die Frage nach dem Prinzip von all dem, und das ist die Frage nach Gott, das ist die philosophische Theologie, wo ich immer daran erinnere, dass das Wort Theologie zunächst mal ein philosophisches Wort war, von Platon eingeführt, religionskritischerweise, im Blick auf die merkwürdigen Göttervorstellungen, die in der griechischen Polis herrschten. Und der Agnostiker leugnet auch nicht die Existenz von all dem, er sagt nur, es ist unerkennbar. Heute ist ein weiterer Hauptgrund für dieses Vertreten der Unerkennbarkeit, die es auch nicht erst seit heute gibt, dass man dann sagt, niemand hat hier ein Recht darauf, hier irgendwelche Wahrheit zu vertreten und den anderen die Wahrheit zu beschneiden. Benedikt zitiert da ja auch, schon vorher hat er das gemacht, den Symmachus, der Zeitgenosse von Augustinus und damals sein Vorgesetzter, der ihm auch da die Stelle dann besorgt hatte in Mailand. Der gehörte zur Senatspartei und war der Führer so der heidnischen Partei im Senat und hat zur Thronbesteigung von Kaiser Valentinian eine berühmte Rede gehalten mit der Bitte um die Wiedereinrichtung des Tempels und der Statue der Victoria, die unter den vorigen Kaisern abgeschafft worden waren, weil die eben schon christlich waren. Und sagt, das müssen wir wieder einführen, und seine Begründung heißt, wir sind alle unter demselben Himmel und unter denselben Sternen, und der eine sieht so und der andere sieht so, nur diese Christen sind so verbohrt und meinen, sie hätten die Wahrheit also ganz genau und die anderen wären alle falsch. wollte das also von dort her wieder sagen, muss doch jeder auf seine Weise machen können und dann wollen wir doch wieder den Tempel der haben. Und die Formulierung, die zugrunde liegt, ist genau die, wo er dann sagt, omne verum latet, alles Wahre ist verborgen. Wir haben hier nur Chiffern, würde Jaspers sagen. Wir kommen nicht zur Realität und das ist ja auch die ganze Basis der relativistischen und pluralistischen Religionstheorie. Keiner kommt an dieses große Real heran, wie Sie sagen. Das offenbart sich auch nicht, sondern wir machen uns unsere Gedanken darüber. Und weil sich das entzieht, darf man da nichts festlegen. Das liegt zugrunde. Also die Wahrheit gibt es sowieso nicht. Der nächste Schritt ist dann nur, wie kommt man zu seinem Heil oder zu seinem Glück und dann sagen diese Theologen einfach, das Glück ist sichergestellt, dafür das wenigstens Wissen von Gott, dass er eben unser Heil will oder er muss so sein, dass er unser Heil will und für das Heil ist dann gesorgt, dann braucht man aber weiter keine Mission und keine Predigt zu machen. Denn das Heil, das muss er für alle sicherstellen, wenn die sich nur anständig benehmen, aber man muss die Leute nicht darauf verpflichten. Das steht ja auch hinter dieser neuen Erklärung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Verbot, also für die Juden zu beten oder so. Denn die sind schon bei Gott, das gilt nur für die Heiden, als ob nicht Paulus völlig klar ist, dass die Kirche aus Juden und Heiden besteht und nicht bloß aus der Hälfte. Ob dann gerade deutsche Christen also an die hinpredigen sollen, steht auf dem anderen Blatt, das wird ja auch nicht behauptet. Sonst geht es mir nur darum, ist da grundsätzlich nichts zu sagen. Das sagen die Juden und das ist deren Recht, das ist die Position von Rosenzweig. Wie gesagt, die Juden sind schon bei Gott und die Heiden müssen durch Jesus Christus zu Gott kommen. Aber das ist nicht die Position der Christen, sondern es ist die Position der Juden. Und die Christen dürfen ja eine andere Position haben als die Juden, denn sonst wären sie ja schon gleich Juden. Also, wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Man kann, er war deswegen genauso scharf gegen die Atheisten, wie gegen die, die jetzt meinten, sie könnten Gottesbeweise führen. Er selber vertrat eben, dass man da, wo man denken kann, Wissenschaft machen soll. So wie das so der Goethe sagt, das Unerforschliche verehren und dann das Erforschliche erforschen. So kann man das ja dann einteilen. Für das Unerforschliche ist dann das Gefühl zuständig, nicht? Und dann ist das Gefühl halt eine unsichere Sache. Wie Sie in Dantons Tod von Büchner sehen, wo dort ja dieser berühmte Satz steht, dass das Leid der Fels des Atheismus ist, wo der das sagt, sagt, der Verstand kann Gott beweisen, das Gefühl empört sich. Also wenn ich jetzt die Religion ins Gefühl packe, das sich ohnehin empört, dann sieht es natürlich so aus, wie es aussieht, nicht? Und deswegen besteht ja Benedikt so auf diesem Bündnis von Glaube und Vernunft, wie schon sein Vorgänger, dass es unaufgehbar ist. Also, die Wissenschaft soll gemacht werden und Fortschritt der Wissenschaft, darum geht's. Und das andere ist Privatsache. Und diese Komponente der Wissenschaft hat sich dann natürlich im Folgenden verschärft und dann haben wir dann das, was, ich verweise da ja auf Schlette, dann haben wir erstmal den analytischen Agnostizismus oder den, wir landen dann also bei dem, was Positivismus heißt. Es gibt die Physik für die Tatsachen und es gibt die reine Logik, die zwar richtig ist und funktioniert, aber nichts Neues bringt, weil es ja nur eine Umformung, nur eine leere Formalität ist. Dann sind also philosophische Sätze für diese Positivisten ja Scheinaussagen, die gehen höchstens als Begriffsdichtung. Das ist das Möglichste. Man kann ja mit Begriffen genauso dichten wie mit Nachtigallen oder mit Rosen, nicht? Das ist ja kein Problem, aber es gibt es eben nur als Dichtung. Und wenn ich das so entwerfe, dann ist natürlich der Agnostiker schon nicht mehr tolerant. Und das haben sie ja auch in diesen Texten, so steht ja dann auch bei Wittgenstein, dass man philosophische Fragen eigentlich wie eine Krankheit behandeln soll. Und dann ist natürlich die Frage, ob das zutrifft. Natürlich, das ist die Frage, es sind sicher Stücke dran, es gibt ja diesen berühmten Satz da vom Goethe, immer wenn er über sich nachdachte, fand er sich krank, nicht? dass man sagen kann, wer gesund ist, der denkt eben nicht nach. Das ist wahr, zur Gesundheit gehört eine gewisse Form von Dummheit. Also man denkt nicht so an sein, nicht? Man lebt da so einfach drin und man denkt an alles Mögliche nicht, weil das ja alles auch irgendwie funktioniert, nicht? Und das ändert sich dann bis dorthin. Die letzte Formel heißt, ein Genie ist Wahnsinn, nicht? Und umgekehrt. Also dass da so ein bisschen hineingehört. Ja, das kann man sich natürlich fragen, was das bedeutet für eine Zeit, die Gesundheit an die neue Spitze setzt. Nicht? Denn die frühere Phase hat ja Leben als Höchstes gesetzt, aber das ist ja vorbei, das haben wir ja hinter uns. Nicht? Wir setzen heute Gesundheit als das Höchste. Und das Leben ist nichts mehr wert, wenn es das nicht mehr ist. Und dann hat das natürlich schon dann Konsequenzen, wenn ich das dort hineinnehme. Dass ich sage, man denkt nur, wenn man krank ist, oder man wird krank, wenn man denkt, oder wie immer man es formuliert. Nicht? Nun hat sich ja dann gezeigt, dass das so eben auch nicht geht. Dass das ist ja dann die Leistung von Popper gewesen, dass er gezeigt hat, ich kann nicht in dieser Form der Falsifikation arbeiten und mit der Positivität ansetzen, sondern was dann nur übrig bleibt, ist, dass ich Hypothesen bilde und dass ich die so lange halte, bis sie widerlegt werden. Das ist ja ein interessanter anderer Weg der Positivismus. Man hat gesagt, nein, ich mache Behauptungen, die stehen. Und er sagt, nein, das gibt es überhaupt nicht, Sätze, die ich ausweisen kann, das hat sich dann gezeigt, sondern ich kann nur Sätze aufstellen und dann warten, dass sie irgendwann für falsch erklärt werden. Warum sollen sie überhaupt für falsch erklärt werden? Weil das die Weise des Erkenntnisfortschrittes ist. Erkenntnisfortschritt heißt also hier Ausschließung von Irrtümern. Von, sagen wir erstmal, neutraler, von ungeprüftem, von einfach so angenommen, aber ausgeschlossen werden sie dann, wenn sie als Irrtümer erkannt werden. Das war ja der Satz, wie ich immer sagte, habe ich erst hinterher gemerkt, dass mein Opa das immer schon gesagt hat. Der eine hat immer gesagt, der Stand der Wissenschaft ist der Stand des augenblicklich anerkannten Irrtums. Ich wusste gar nicht, woher der das hatte, also er hat ja nie Popper gelesen. Nicht? Aber es stimmt jedenfalls. Das ist also genau Popper. Diese Position, es ist nicht wahr oder falsch, sondern es ist erstmal noch bewährt, dass da dort da ist. Und wenn ich das zurücknehme, dann, so habe ich ja darüber geschrieben, Selbstbescheidung vom Rätsel der Welt, dann bin ich bei dem, was der Kollege Schlette genannt hat, den enigmatischen oder aporetischen oder aporetisch-enigmatischen Agnostizismus. Also Agnostizismus, ich weiß tatsächlich nicht in wesentlichen Dingen, aber ich bilde mir da nichts drauf ein, ich weiß auch nicht mehr so genau, was ich da alles nicht weiß, sondern es ist aporetisch. Aporie heißt ausweglos. Ich sehe nicht, wie es weitergeht. Ich kenne mich nicht aus, sagt Wittgenstein, ist die Gestalt philosophischer Probleme. Ich bin verwirrt, ich kenne mich nicht aus. Also aporetisch. Und dann ist es enigmatisch, das heißt rätselhaft. Und zwar so, dass es nicht lösbar ist. Auch in Bezug auf Gott bleibt es jedenfalls für uns unlösbar. Das ist die Position. Ich weise dann darauf hin, dass sich Nietzsche darüber lustig macht und sagt, Leute, die das Fragezeichen als Gott anbeten, das ist auch keine Lösung. Die Frage ist, ob er hier nicht einfach auch zu böse ist, denn ist ja die Frage, ob die das Fragezeichen gleich anbeten, nicht? Sondern die sagen, es ist halt so. Und dann muss man das eben akzeptieren. Aber es überrascht mich schon, wie oft in diesen Zusammenhängen dieser Begriff der Demut und der Bescheidenheit folgt, worauf ja schon Hegel gesagt hat, es ist dann eine Demut, die sich vor Hochmut nicht zu lassen weiß. So formulierte das an einer Stelle. Man muss ja klar machen, die simple Form von Hochmut ist, ich weiß alles, nicht? Aber es ist nicht weniger hochmütig, nur etwas verdeckter, wenn ich sage, ich weiß ganz genau, was ich nicht weiß und ich weiß genau, wo die Grenze läuft. Wenn ich die Grenze bestimme, bin ich ja wieder autonom. Eine Grenze ist aber gerade das, was nicht ich bestimme, sondern was mir bestimmt wird. Grenze ist ja nicht, wo ich Pause mache, sondern Grenze ist, wo ich zusammenbreche. Und das bestimme ja nicht ich, sondern das widerfährt mir. Also, es gibt diesen deutlichen Hochmut. Ich weiß alles oder das weiß ich genau. Das versteht jeder, dass das Hochmut ist. Nicht? Aber nicht jeder sieht im selben Maße, dass es genauso hochmütig ist, genau zu wissen, dass ich das nie wissen werde oder nie wissen kann oder so ähnlich. Mag sein, dass es auch Dinge gibt, von denen ich wirklich weiß, dass ich sie nie wissen kann. Das ist damit noch nicht ausgeschlossen. Aber dass ich grundsätzlich die Grenze meines Wissenskönnens von innen her angeben kann. und sagen kann, ja, bis dorthin geht's und nicht weiter. Das ist genauso ein Absolutheitsanspruch, wie zu sagen, ich weiß alles. Das meine ich, kann man schon zeigen. Und das ist dann schon erstaunlich. Bis hin in den Wortsinn, wo ich mich wundere, ich hatte letzte Woche da mit Lehrern zu reden, in der Schule in christlicher Trägerschaft. Und dann gerate ich bei der Gelegenheit ja immer vor allem mit den Religionslehrern aneinander. Weil die nämlich immer so für den Nathan sind, nicht? Und ich bin ja dagegen. Und dann, wo ich dann gesagt habe, das kann doch nicht gehen oder so dorthin. Und habe die Duplik vom Lessing angesprochen, wo der sagt, Gott bietet mir die Wahrheit in der rechten Hand und in der linken die ewige Suche mit dem Zusatz, dass ich mich ewig irre. Und dann sagt er, und dann falle ich ihm demütig in die linke und sage, Vater, die Wahrheit ist doch nur für dich. Wo ich ja schon, also erstmal ganz offenen Herzens, also wirklich toll finde, dass er nicht den Trick verwendet, Gott will uns die Wahrheit vorenthalten. Das sagt an sich sonst der ganze deutsche Idealismus. Deswegen ist ja für den ganzen deutschen Idealismus der Sündenfall die Menschwerdung. Gott verbietet uns, erwachsen zu werden, und der Mensch ist so mutig und guckt da selber hin. Das hört man ja da ständig da. Und diesen Schritt macht der Lessing nicht so einfach. Der sagt nicht, ich muss mir die Wahrheit rauben, so wie der Prometheus das Feuer oder so. Er erzählt aber ganz ehrlich, Gott bietet mir das an. Das finde ich, das sollte man schon respektieren und eigens ansprechen. Das verdient schon, eigens angemerkt zu werden. Dass er diesen ersten Schritt nicht mitgeht und sagen, Gott will uns da künftig dumm halten. Wie man da hören und lesen kann, auch von Theologen. Aber dann der nächste Schritt, jetzt zu sagen, ich falle ihm voll Demut in die Linke, wenn es Gott doch anbietet. Da fragt man sich wirklich, was an der Stelle das Wort Demut soll, wenn Gott es anbietet. Natürlich ist man nicht verpflichtet, jedes Geschenk anzunehmen, aber hier wird es schon schwierig, finde ich, ne? In dem Punkt. Und zumal, wenn man dann sich die Begründung anguckt, er gibt nämlich eine Begründung an, man muss sie sich nicht ausdenken. Im nächsten Abschnitt schreibt er das und schreibt, denn der Besitz der Wahrheit macht träge. Also geht es ihm nicht um die Wahrheit, sondern ums Jobben. Oder ich weiß nicht, um Bewegung halt, nicht? Was natürlich nicht stimmt, denn die Wahrheit macht ja nicht träge, sondern die Wahrheit macht einen ja gerade hurtig, weil man dann sieht, was da zu tun ist, wie es Schelling auch gesagt hat, Religion heißt Gewissenhaftigkeit und dass man da nicht herumträumt und ahndet, sondern eben was tut. Nur wundert man sich dann, dass man bei Kollegen lesen kann, dass er ein Wahrheitssucher. Die Wahrheit sucht er ja nicht, wenn er die Suche sucht, und nicht die Wahrheit. Also, dann die Begründung liegt natürlich auf der Hand, dass man sagt, sobald ich behaupte, gibt es Gegenbehauptungen. Wahrheitsgewissheit führt immer zur Gewalt. Das ist ja eine These, die immer wieder vertreten wird bis heute. Oder Marquardt vertritt das zum Beispiel und plädiert deswegen für Polytheismus. Er sagt, wer für die Wahrheit eintritt, wird terroristisch, weil er, was zum Beispiel auch die katholische Kirche so gesagt hat, bis zum Zweiten Vatikanum sagt, der Irrtum hat keine Rechte. Und es ist ja ziemlich spät, dass das da erst korrigiert worden ist, zu sagen, hier geht es nicht darum, ob der Irrtum Rechte hat, der Mensch hat Rechte. Natürlich nicht der Irrtum, aber der ist auch kein Rechtssubjekt. Sondern der Mensch hat ein Recht auf seine Gewissensfreiheit und dem zu folgen. Aber das hat man da vorher nicht auseinandergehalten. Und gesagt, der Irrtum hat keine Rechte. Wenn man das natürlich so entwirft, dann muss man, wenn es einmal um die Menschenrechte geht, eigentlich sagen, dass eben niemand hier sagen darf, er hätte die Wahrheit, wenn das dazu führt, dann den anderen die anderen Positionen zu verbieten oder zu nehmen. Das ist schon mitzuerkennen. Also dass das nicht bloß böser Wille ist. Das gilt hin bis zu diesen merkwürdigen Dingen da unserer Gesellschaft, der Giordano-Bruno-Gesellschaft oder so, dass sie natürlich schon... Die haben sich deswegen ja auch den Giordano Bruno ausgesucht, nicht? Das ist anders, da Leute, die umgebracht worden sind, um der Wahrheit willen. Die das also stark machen. Deswegen kann man den doch nicht einfach da so gewähren lassen. Man muss den schon widersprechen. Aber dass man erstmal sieht, so ganz grundlos ist es nicht daher, was dort drin steckt. Also wird gesagt, es gibt Humanismus nur, wenn ich einen aporetischen Agnostizismus vertrete. Das ist eine Position, die ja immer wieder begegnet. Die Formel hieß ja bei einem meiner Kollegen in St. Georgen, bei einem der Jesuiten, die ist immer so, wer seine Gewissheit für Wahrheit hält, dokumentiert damit seine Friedensunfähigkeit. Wenn ich meine Gewissheit für objektiv für wahr halte, dann sind die anderen falsch, dann gibt es ja keine Kompromisse mehr. Ich habe mir halt so geholfen zu sagen, wenn das nur dessen Gewissheit ist, kannst du mich kalt lassen. Wenn es eine Wahrheit ist, sitzt er mit mir im selben Boot. Mehr muss man dann nicht dazu sagen. Nicht? Aber dass hier ein Problem drin steckt, das liegt ja auf der Hand, dass also die Meinung, man hätte die Wahrheit, wobei es mir wichtig wäre, zwischen haben und besitzen zu unterscheiden. Man hat einen Bruder, aber besitzt den nicht. Und so hatte der Kain auch einen Bruder und wurde ja gefragt, wo der ist und sagte, ich bin nicht dessen Hüter. Vielleicht sagen die Leute auch deswegen, sie haben die Wahrheit nicht, damit sie sie nicht hüten müssen. Denn natürlich ist die Wahrheit nur greifbar und sichtbar, wenn Menschen sie bezeugen und verkünden. Die steht ja nicht von selbst an den Mauern geschrieben, sondern sie muss ja gesagt werden. Und insofern ist es schon was anderes, ob ich sage, ich habe die Wahrheit oder ich besitze sie. Man kann natürlich auch überhaupt noch einen Schritt weitergehen und sagen, die Wahrheit hat mich statt umgekehrt. Aber warum soll man nicht sagen, ich habe die Wahrheit, so wie ich Angehörige habe? Das heißt ja auch nicht, dass die mir gehören, sondern dass wir einander angehören und dass wir füreinander da sind. Und manchmal sagen sie, man sagt, meine Frau, das sei so wie mein Füller. Sag ich, nö, das ist jetzt eine merkwürdige Linguistik, die da vorliegt. Nicht? Ich trifft es nicht. Es gibt ein Haben des Besitzens und es gibt ein Haben des Verantwortlichseins für. Das reicht ja bis zum Frommen mit seinem Entgegensetzung von Haben und Sein, die ich deswegen auch nicht glücklich finde. Denn wer gar nichts hat, wie soll der sein? Man hat zum Beispiel einen Leib, wir haben sogar eine Seele vielleicht. Also wer sind das, die wir das da haben oder so? Ich glaube nicht, dass das ohne Haben geht. Nur, dass das Haben eben zugleich Verpflichtungen hat. Also, das saß dann da drin und deswegen haben ja auch Leute gegengehalten. Ich zitiere den Pascal, der da sagt, man kommt gar nicht drum rum, entweder zu glauben, zu leugnen oder zu zweifeln. Eine Position ergreifen und darum habe ich mit dem Behaupten angefangen. Nicht? Also Behaupten ist in jedem Fall gegeben. Deswegen das Entweder-Oder. Und dann komme ich auf diesen Autor da zu sprechen, den Bernd Ulrich Hergemüller, der eben ein bezeichnendes Buch geschrieben hat gegen Kierkegaard mit dem Titel Weder noch. Nicht entweder oder, sondern weder noch. Ich behaupte weder das eine noch das andere. Das ist sein Weg, wie er das gehen will. Ich zitiere ihn, also er sagt nicht, ich kann nicht Ja sagen und will aber auch nicht Nein sagen, sondern ich lasse es eben in dieser Weise offen stehen. Ich sage hier nichts, ich tausche die Verben um. Ich sage nicht, ich will nicht Ja sagen, aber ich kann auch nicht Nein sagen. Das würde zerrütten, aber sozusagen weder noch. Ich lege mich nicht fest, das ist doch möglich. Ist das, das war ja mein Ausdruck, ist das wirklich möglich? Lebensmäßig. Ich glaube, lebensmäßig ist es nicht möglich, weil wir begrenzt leben. Also der Versuch von dem Kollegen da in St. Georgen war immer, der sagt, ich kann doch da hinschreiben, also irgendwas, S ist P, und kann da eine Klammer drum machen und macht da jetzt so ein Zeichen. Und dieses Zeichen bedeutet erstens vielleicht und zweitens bedeutet es noch, dass ich das immer so weiter steigern muss, immer wieder eins weiter drüber mache. Kann ich denn das nicht machen? Sage ich, natürlich, das kann man machen. Rein theoretisch kann man das vorhaben, aber tatsächlich ist es so, dass man ja an einer Stelle stirbt. Und dann hat man es gesagt. Nicht? Also man muss also gucken, dass eben zwar die Wissenschaft lang ist, aber das Leben kurz. Das ist ja ein Hippokrates-Satz schon, ein ganz wichtiger Satz. Die Wissenschaft ist lang, aber das Leben ist kurz. Und deswegen kommt man um Entscheidungen nicht drum herum. Denn lebensmäßig heißt das ja hier, ich verschiebe einfach die Entscheidung. Mache das so wie die Penelope und trenne der Nacht wieder das Hemd auf. Nicht? Aber irgendwann ist ja eben de facto Schluss. Und man sollte doch nicht so vornehm philosophieren, dass man dieses Faktum einfach unterschlägt und sagt, ich philosophiere mal so im luftleeren Raum rum, dafür ist das ja jetzt Philosophie, nicht? Und mache dann was, was überhaupt nicht geht, weil es überhaupt nirgendwo, heute sagen dann die Leute geerdet, aber sie wissen, den Ausdruck mag ich nicht, denn Erden heißt ja den Blitz an sich vorbeilenken. Also man schickt Gott den Blitz und man lässt ihn tunlichst vorbei, damit man seine Ruhe hat, nicht? Das kann ja nicht gemeint sein, nicht? Deswegen wundere ich mich sehr, dass vor allen Dingen Theologen immer so gerne ehren. Nicht? Also das finde ich ganz merkwürdig. Denn es gibt ja zwei Formen von Erdung. Es gibt die Arbeitserdung, das ist also wie der Strom bei den Straßenbahnen. Nicht? Da geht er also da durch und dreht die Räder nochmal und geht dann runter in den Boden. Und dann gibt es die berühmteste Erdung, die alle kennen, das ist der Blitzableiter, nicht? Wo dann der Strom draußen vorbeigeht. Nicht? Gemeint ist aber eigentlich, dass man hierher vom Blitz der Wahrheit getroffen werden soll. Das ist ja gerade hier gemeint. Und wenn sich dann gerade Theologen erden, das wundert mich jedes Mal neu. Aber nun gut, das hat der Wilms eingeführt und seither hat sich's verbreitet. Und das, ich werde es auch nicht ausrotten, aber man kann es bei Gelegenheit mal ansprechen. Also das meine ich nicht, Erdung hier. Aber dass das Ganze was mit der Realität in unserem Leben zu tun haben muss und dass so eine Kategorie, Metz macht das ja immer stark, den Begriff der Befristung, dass unser Leben ist befristet. Ich habe nicht den Luxus, einfach so da herumzudenken. Das, was die Griechen Kairos nannten, den richtigen Augenblick. Nicht? Dieser Gott Kairos, den haben wir schon öfter gesprochen, der eben nur vorne eine Locke hat und hinten ist er kahl und wenn man die Gelegenheit nicht beim Schopf packt, rutscht man an dem glatten Teil ab. Und dann ist es vorbei. Also, dass man hier wirklich an entscheidenden Punkten genötigt ist, entweder oder. Um die Formel, glaube ich, kommt man nicht drum herum. Wenn man erst mal da ist. Also, dass das hineingehört. Und drum, finde ich, kann das nicht gehen, dass man das in dieser Weise da so in der Schwebe lässt. Die Frage ist eben auch, wie Menschen das leben können. Also Buddha hat das ja als Programm gehabt, nicht zu sagen, der ist ja ein großer Agnostiker. Der sagt, ich will da überhaupt über alle diese Fragen nichts wissen und nichts sagen. Gibt es eine Wiedergeburt oder nicht? Oder all die Sachen, das ist uninteressant. Ich muss konkret handeln und die anderen Fragen werden nicht beantwortet. Bezeichnenderweise ist das nur in einem ganz kleinen Teil erhalten geblieben in der Geschichte, diese Form des Buddhismus. In Thailand und noch ein bisschen, an sich ist sonst überall, vor allen Dingen bei uns hier so beliebten tibetischen Buddhismus, haben sie wieder den ganzen Himmel voller Götter und Göttinnen und haufenweise Dinge, die dort gewusst sind und da sind. In diesem Unterschied, weil das dem Menschen so schwer fällt, das so auszuhalten. Übrigens geht auch auf den Buddha diese berühmte Geschichte zurück mit dem Blinden, die an den Elefanten rumtasten. Der auch immer wieder im Namen so des Agnostizismus zitiert wird, den hat er verwendet im Blick auf bestimmte Mönchgruppen, Mönchsekten, die hier bestimmte Auskünfte haben. Da hat er das erzählt und hat gesagt, das ist eben so wie diese Blinden, die einen Elefanten abtasten und der eine sagt, das ist wie eine große Säule und der andere sagt, das ist wie eine Schlange und der andere sagt, wie so ein spitzes Ding oder so, was ja immer wieder begegnet im Gespräch für die Vielheit der Religionen. Nur, dass es bei den Religionen ja eigentlich nicht darum geht, Gott zu beschreiben in dem, was er ist, sondern von Erfahrungen mit ihm zu sprechen. Also das Bild ist da völlig verfehlt. Es geht nicht darum, dass Blinde ihn da angucken, wobei sich nochmal die Frage wiederholt, was das eigentlich mit dem ist, der jetzt die Blinden anguckt. Also der Buddha war immerhin ein Erleuchteter. Wie das mit jedem steht, der immer die Geschichte vom Elefanten erzählt, weiß ich nicht. Nicht die Frage, woran der nochmal rumtastet. Müsste man mal gucken. Aber nochmal, wenn ich das Leben einbeziehe, ist das ein schwieriger und niemand sagt was. Verzeihung, also Pause bis Viertel nach. Ja, ich gucke nie auf die Uhr, ich bin dann nur so im Text da drin. Wenn Sie so nett sind und machen bitte das Fenster auf, dass da wieder Sauerstoff reinkommt.